extrem präsent. Er war das Tier am Schlagwerk, immer ein Blickfang. Mir war unklar, wie man als Schlagzeuger überhaupt so eine Präsenz haben kann. Otze hatte am Schlagstock das Tempo mörderisch lang halten können. Mit seinen angespannten Armen wirkte es, als könnte er den ganzen Rhythmus nur mit der Körperkraft halten. Als Punk-Schlagzeuger war er überragend. Es gab nicht sehr viele gute in der DDR. Der ist ja zwischendurch auch aufgestanden und hat Typen vor die Fresse gehauen, wenn sie seinem Schlagzeug zu nahe gekommen sind. Das konnte auch der beste Kumpel sein. Wer in sein Schlagzeug fiel, war fällig. Obwohl SK die klassische Aufstellung hatte, Schlagzeug hinten, Bass und Gitarre vorn, war Otze immer irgendwie vorne. Ich habe Otze auch mal als Sänger vorn mit Gitarre gesehen. Der konnte offensichtlich bei SK jede Rolle übernehmen. SK hatte jede Menge Fans. Die Punks haben bei Konzerten immer SK verlangt. Eine Einstufung kam natürlich nicht in Frage. Unsere Musik war ein klares politisches Statement gegen den Staat. Das haben SK auch sehr gut rübergebracht. Eine Einstufung im Osten kam für die ebenfalls nie in Betracht. Drogen gab es ja im Osten eher selten. Alkohol floss in Strömen. Planlos hat sich darum aber nicht gekümmert. Wir haben als Band gesagt, wir trinken keinen Alkohol. Damit waren wir eine Minderheit unter den Punks. Wir waren Malzkaffeetrinker. Mit einem Kumpel habe ich es geschafft, 8 Stunden im Café Tute zu sitzen, eine Tasse Malzkaffee für 37 Ostpfennig zu trinken. Wir hatten keine Kohle, der Kellner hat voll abgekotzt. Wir haben immer einen ganz kleinen Rest in der Tasse gelassen. Wenn er abräumen wollte, wiesen wir darauf hin, noch nicht ausgetrunken zu haben. Wir haben gesagt, wir wollen uns nicht vernebeln, sondern ganz klar sein. Hier in diesem Staat haben wir eine Aufgabe, eine Mission, den Staat verändern. Wir wollten auch nicht in den Westen ausreisen, sondern in der DDR etwas entwickeln. Immer sagen, was wir denken, dafür einstehen. Frühs haben wir die Knuffer gefragt, warum geht ihr arbeiten? Was wollt ihr im Leben? Die Musik war für uns ein Mittel, das auszudrücken. Da konnten wir doch nicht mit einer Bierpulle in der Hand durch die Gegend rennen. Wir wollten ernst genommen werden. Punk war für uns Avantgarde. Wir trugen Sakkos statt Lederjacken. Natürlich waren wir als Mode- und Politpunks verschrien und wurden wegen unserer Abstinenz permanent verarscht. Das war schon in Ost-Berlin schwierig. Extrem wurde es, wenn wir Leute wie Otze trafen. SK war immer steif, mindestens auf dem besten Weg besoffen zu werden. Alle Zeit Springerstiefel, verkeimte Lederjacken und Lederhosen. Wenn ich mich mit Otze unterhalten habe, hat er den Eindruck eines pöbelnden Bauern vermittelt. Wobei ich glaube, dass er das auch kultiviert hat. Der hat das absichtlich gemacht, um zu provozieren. Er hat es relativ schnell gemerkt, wenn irgendjemand gefremdelt hat oder sich für intelligenter hielt. Dann ist er schnell in die Prollnummer gegangen. Wenn du meinst, dass ich blöde bin, bin ich das jetzt. Und wenn du Angst hast, Ene vor die Fresse zu bekommen, dann kriegst du auch Ene. Otze hat die unsichtbaren Schwingungen in die Realität umgesetzt. Otze war furchtlos. Wenn Ärger nahte, ist er auch auf 6 gleichzeitig los. In Rudolstadt sind wir einmal alle zusammen losgelatscht. Eine Gruppe Idioten näherte sich. SK war an vorderster Front. Wir wollten uns keine Blöße geben und haben mitgehauen. Es gab diese Kameradschaft. Wenn ein kleiner Punk von Prolls eine vor die Fresse bekam, war Otze immer der Erste, der ihm geholfen hat. Der hatte was Soziales, fast Fürsorgliches für die Punksippe. Die Kleinen haben sich hinter Otze eingereiht. Der hat gebrüllt, Schnauze halten, fühlte sich als Papa, als Oberpunk, der sich um seine Herde kümmert. Wenn nichts zu essen da war, ist er in den Konsum und hat Essen geklaut. Als die LP DDR von unten geplant wurde, trat Sascha Andersson an Planlos heran. Erst sollte Rosa extra auf die A-Seite, als die ablehnten, wurden wir gefragt. Wir haben abgesagt, da uns die Geschichte komisch vorkam. Wir hatten den Eindruck, da hängt die Stasi mit drin, irgendwas ist unsauber. Eine Platte im Westen rausbringen, es war klar, wenn du das machst, gehst du sofort in den Knast. Außerdem sollte SK auf die B-Seite und eine Platte mit SK zu machen, erschien uns völlig absurd. Letztlich bespielte Zwitschermaschine die A-Seite und Schleimkeilen alias Saukerle die B-Seite. Aber kein Punk, der diese Platte gekauft hatte, hörte sich je die A-Seite an. SK fand ich gut. Gerade Spione im Café oder Sie dort, das waren schon geile Songs. Mein Lieblingssong ist Sie dort. Insgesamt hat es die Szene im Osten nicht interessiert, dass diese Platte rauskam, da es sowieso nur 5 dieser Platten in die Zone schafften. Da hatte die Stasi mehr Interesse dran als die Punks. Wichtig warst du im Osten, wenn du spielen konntest, eine Präsenz vor Ort hattest. Bis 1989 entstanden sehr viele Punkbands im Osten, die nie aufgetreten sind. Die haben ihre Lederjacke mit ihrem Bandnamen beschmiert, hatten ihren Proberaum, aber nie ein Konzert. Es gab gewiss 10 Bands, die Betonromantik hießen. Anfang der 80er existierten höchstens 4 bis 5 Bands, die überhaupt aufgetreten sind. Planlos hat maximal 10 Konzerte gegeben. Von 1980 bis 1983. Die meisten davon in der Kirche. Nach der Maueröffnung habe ich von Otze lange gar nichts mehr gehört. 1991 habe ich ihn mal im Tresor getroffen. Da war er richtig ordentlich auf Speed. Alles, was er an innerer Anspannung und Gewaltpotenzial sowieso hatte, kam noch krasser raus. Er hat damals ziemlich viel mit Bastian aus dem Zapata abgehangen. Ich habe dann eine Ausbildung als Physiotherapeut gemacht und eine ganz andere Richtung eingeschlagen. Das Letzte, was ich von Otze hörte, war, dass er seinen Vater getötet hatte. Das war 1999. Damals hatte ich schon mit der Planung zu einem Dokumentarfilm über Punk in der DDR begonnen. Eine der ersten Ideen war damals auch, Otze zu interviewen. Das hat sich aus verschiedenen Gründen dann wieder zerschlagen. Die Produktionsfirma hatte seinerzeit sogar schon bei Otze im Knast angefragt. Bei ihm war eine Bereitschaft auszumachen. Kurios war schon, dass nach der Wende Schleimkeim lange Zeit die einzige Band blieb, von der im Westen Platten erschienen. Geplant war, Schleimkeim mit in unsere Ausstellung Ostpunk zu nehmen. Wir hatten einiges an Material und traten über Höhni mit den Erben von Otze in Verbindung. Anfangs war das kein Problem, die waren angetan und wollten sich mit mir treffen. Dann bekam ich nach einigem Hin und Her einen Brief, der ungefähr auf Folgendes hinauslief. Nein, sie möchten nicht, dass irgendwas über Otze und Schleimkeim veröffentlicht wird. Alle wollten nur Geld machen, deshalb hätten sie sich die Rechte nun gesichert. Die hatten Geld gewittert und waren null bereit. Ich habe einen kurzen Brief geschrieben, dass mich das überhaupt nicht interessiert. Habe klarzumachen versucht, dass SK dazugehört, wenn man eine Ausstellung über Punk in der DDR macht. Unser Projekt war nicht kommerziell. Trotzdem kam es zu keiner Lösung. So haben wir SK aus der Ausstellung genommen. Gab es SK eben im Osten nicht. Fertig. Wir haben mit unserer Ausstellung nicht den Anspruch der letzten Wahrheit und der absoluten Vollständigkeit. Da habe ich irgendwie noch die alte Punk-Mentalität. Wenn ihr nicht wollt, scheiß drauf. Es gab dann natürlich viele Anfragen, auch Vorwürfe, warum wir SK weggelassen haben. Ich hatte wenig Bock, mich immer wieder zu erklären und in dem Fall auf die Erben verwiesen. Nun machen wir einen Sampler, wo alle DDR-Punk-Bands vertreten sein sollen. Mal gucken, ob da SK dabei sein wird. Wir wollen sie natürlich drauf haben. Am Ende ist das auch nur Geschichtsschreibung. Wenn die Leute nicht wollen, ich kämpfe nicht dafür.
Vor der Zeit der Menschen, Sau, kann es keiner Druck auf werden. Deine Waffen, deine Grenzen und deine Grenzen. unvorstellbar, dass Schleimkeim nicht bei der großen Punk-Ausstellung dabei war. Kannst du dir das erklären? Woran lag das?
Ja, was heißt erklären? Es gab viele Versuche von vielen Leuten aus Erfurt oder von sonst wo, aus Gotha und aus Berlin und von überall, die wollten unbedingt SK haben für die Ausstellung. Die hat natürlich jetzt Michael gemacht, Michael Bülke. Mhm. Er heißt mit Spitznamen Pango, war früher Sänger von Planlos. Ich kannte die einfach von früher aus dem Plenterwald und aus der Tute, wenn wir mal in Berlin waren. Oder eben, dann war noch ab und zu Mita da, eine Freundin von Tucki in der Kirschnergasse. Und dann war auch Pango ab und zu mal da. Er hat jedenfalls die Ausstellung gemacht irgendwann und hat versucht, alle dann reinzuholen, die damals was gemacht haben. Und es gab dann Probleme mit den Rechten, also die Rechten meine ich jetzt die Urheberrechte, mit Schleimkeim. Und die wollten dann nicht einfach in die Ausstellung. Und das war eben so ein großes Ding mit Dokumentarfilm und alles. Aber es war dann einfach ohne Schleimkeim, komisch.
Ja, ne? Eigentlich nicht richtig. Aber vielleicht ist das noch ein Projekt für die Zukunft. Vielleicht zum 50. Geburtstag von Dieter Otze Ehrlich.
Im November.
Im November, genau. Da wäre das doch noch ein Projekt, was man anstreben könnte. Der Panko hat erzählt, da gab es eine Geschichte zu einem Auftritt in Coswig. Weißt du da was zu?
Ja, wir sind nach Coswig gefahren. Und zwar war das Intermedia in Coswig. Das ging irgendwie ein Wochenende, Freitag, Samstag, wo Performance waren und Aufführungen und Lesungen und Musikbands gespielt haben. Und Schleimkeim ist auch hingefahren. Also Fossi, Klaus, Dieter und ich sind da mitgefahren und wollten eigentlich dort spielen. Alle haben mitgekriegt, SK ist da und ging es dann los, hier Buschfunk, dann während der Veranstaltung SK spielt, ja. Aber es wurde dann, Freitag waren wir schon da und dann haben sie uns dann vertröstet, ihr könnt Samstag spielen und dann war eben Samstag dann da und dann haben die uns dann auch immer dann versucht, dann wir kamen dann immer hin und Otze ist mal vorgerannt zu den Veranstaltern und hat gefragt, können wir endlich spielen oder sonst was. Aber eben, es ging nicht und wir haben uns dann ganz am Ende dann von der Veranstaltung vom Zeitfenster nach hinten gedrängt und dann hat Dieter eben angefangen zu trinken.
Ah.
Und irgendwann ist er dann in Konzertgraben gefallen und dann sollten wir spielen.
Aber das, wieso haben die berühmte Band Schleimkeim immer nach hinten
Ich weiß es nicht, Programm. Das war halt so, da waren eben noch andere Bands, Klick und Aus und Ornament und Verbrechen haben da noch gespielt und jedenfalls sollte dann SK am Samstag oder Sonntag früh dann um eins spielen und dann war Dieter lag dann schon total betrunken da irgendwo im Graben. Wir haben dann aufgebaut und dann sagen wir, ohne Sänger können wir nicht spielen.
Da hat es die Band Planlos besser, die ja gesagt haben, sie trinken keinen Alkohol. Das ist doch passt nicht zusammen mit also die hätten den Auftritt um eins auch noch hingekriegt mit ihrem Malzkaffee.
Die hätten das um sieben frühs oder abends um eins gespielt, ja. Mhm. So nur mit Dieter ging es nicht. Das war eben blöd in Coswig. Und danach gab es noch eine Geschichte nach dem Ding, nach dem Konzert, waren alle ein bisschen frustriert, also dass SK nicht gespielt hat. Ja. Und dann gab es eine wilde Schlacht auf dem Bahnhof, wo die Erfurter mit ein paar Leuten dann Farbbeutel geschmissen haben auf einem anderen Bahnsteig. Der war jeweils, war da noch auf dem Coswiger Bahnhof dann eine übelste Farbschlacht.
Zwischen welchen? Zwischen den Erfurter Punks und?
Zwischen den Erfurter Punks und den Leuten dann, die da gespielt haben. Zwischen denen da, die aus Dresden kamen oder aus Berlin. Da haben wir dann auf dem anderen Bahnsteig dann übelst, wie weiß ich noch, da das Zeug geschmissen. Das war schön bunt. Also, und das war auch eben eine bunte Horte, aber es war cool noch auf dem Bahnhof dann, diese Farb.
Ich dachte, die Erfurter besoffenen Punks hätten planlos gewaltsam.
Nein, nicht gesagt,
das war nur Bier eine beschüttet.
Eine Farbschlacht und keine Gewalt, es war nur eine reine Farbschlacht, also nur mit Farbe geworfen. Also über den nächsten Bahnsteig. Ist keiner zu Schaden gekommen.
Es gab sicher Ärger mit der Trapo, Transportpolizei.
Kann sein. Also den Chef haben sie danach entlassen aus dem Jugendclub. Also hier. Von Coswig, von Intermedia, durfte dann nie wieder eine Veranstaltung machen.
Ja,
das war die einzigste Veranstaltung, die damals so lief, 85.
Ja,
und danach war Ruhe mit.
Das kommt davon, wenn man Schleimkeim nicht auftreten
lässt. Nein, das liegt nicht am Schleimkeim. Das war nicht SK. Das war eben die Veranstaltung, da hatten sie was dagegen und er hat es trotzdem gemacht. Aber trotzdem haben sie es danach dann eben dicht gemacht und das war die einzigste gute Veranstaltung, was so Video-Performance und Musiksachen und so, aber es hat nichts mit SK zu tun gehabt, dass da SK spielen sollte, dass dann danach dann das Ding dicht gemacht wurde.
Genau, also wir hören zunächst einen Text von Mary Meister, die ist Mitte der 90er Jahre mit ihrer eigenen Band, Punkband Hirntod, durch sämtliche Bundesländer gezogen. Danach machte sie ein Kunststudium und sie ist wieder in Gotha, wo sie für die Kultur eintritt und in mehreren Vereinen, Kunst- und Kulturvereinen aktiv ist. Wir hören Mary Meister.
In Gotha bekamen wir Anfang der 90er Jahre das Winterpalais von der Stadtverwaltung. Unter der Bedingung, das Haus in Ordnung zu bringen, durften wir es als Räumlichkeit nutzen. Daraus entstand das alternative Jugendzentrum. Sinn der Sache war damals, die Jugendlichen von der Straße zu bekommen. Im ersten Stock stand eine Bar. Die meisten Räume waren nicht nutzbar. Wir hatten eine Destille, Otzes Idee. Kurz darauf wurden wir umquartiert in die Langensalzer Straße, ins Haus. Als wir erfuhren, dass das Haus von vornherein zum Abriss bestimmt war, hatten wir keine Lust mehr daran, etwas zu machen. Lediglich in der oberen Etage wurden neue Fenster eingebaut. Wie wir nun einmal waren, rockten wir das Haus vom Allerfeinsten herunter. Es war ein Treffpunkt, eine Heimat. Wir haben darin gewohnt, sind zeitweise versumpft und dort geblieben, über Wochen, Monate. Otze kannten damals schon viele Leute von außerhalb, es hatte sich herumgesprochen. Es gab einen regen Austausch von Punks aus Leipzig, Berlin, Magdeburg. Ich bin 77 geboren und mit 13 reingestolpert, immer mitgezogen. Die Schleimkeimer waren schon wesentlich älter, es war unser Familienersatz. Ich habe immer mal wieder dort gewohnt, es war ja spannend zu gucken, wer ist noch da, wer ist dazugekommen. Otze war von Anfang an dabei. Nach 2 Wochen Gotha brauchte er 1 Woche Mutti, um wieder Mensch zu werden. Normal, gebürstet, gekämmt, gewaschen, gefüttert. Und dann wieder herzukommen. Eine kleine Entziehungskur, dann dasselbe Spiel von vorne. Mein Gatte Ole meint, Gotha war der endgültige Absturz für Otze. Ich kenne ihn weniger als SK-Otze, der hat dazugehört. Der hatte nicht viel mit der Band zu tun. Einfach so eine Punk-Geschichten. Ficken, saufen, tralala. Der Jugendclub in der Mozartstraße, eine ehemalige Jugendherberge, war unser Veranstaltungsort. Schleimkeime habe ich im Haus kennengelernt. Anfang der 90er. Ich bin morgens im Hauptzimmer aufgewacht, wo es immer am wärmsten war und am gemütlichsten. Da haben viele geschlafen, auf einer alten Couch oder so. Es gab einen Ofen und der Kohlehandel war gleich nebenan. Dann ist einer über uns drüber gestiegen. Das war Otze. Der hat akribisch was gesucht, morgens um 10. Und was er da gesucht hat, war eine Flasche Braun. Er hatte Durst. Nach dem Aufwachen unrasiert. Naja, wenn du so ein kleines Mädel bist, dann fürchtest du dich schon ein bisschen. Um Himmels Willen, Otze konnte zeitweise nicht wirklich Freund von Feind unterscheiden. In bestimmten Situationen hat er auch mal einem auf die Mütze gehauen, den er im Grunde seinen Kumpel nannte. Für ihn war das am anderen Morgen vergessen, für den anderen vielleicht nicht. Man konnte sich nicht wirklich sicher sein, musste aufpassen, was man sagt. Er ist schnell ausgetickt. Er hat sich schnell als Hauptperson herausgetan. Und viele haben ihn bewundert, fanden ihn toll. So wie Otze musste sein, schlimmer noch am besten. Die Jüngeren haben sich ein Beispiel dran genommen. Versucht cool zu sein, damit er ihr Freund wird. Otze war es egal, ob du 12 warst oder 30. Er hat sich mit jedem hingesetzt, mit jedem unterhalten. Wenn er seine Ruhe haben wollte, war wurscht, ob du ein Problem damit hast. Dann bist du genauso angepfiffen worden wie jeder andere. Konzerte gab es im Haus nicht. Das war zu klein. In der Pampa stieg was. Über Mundpropaganda kam rüber. Heute Abend SK. Dann bist du losgestürmt. Wo wir da überall waren, draußen auf dem Acker. Notstrom organisiert. In 3-4 Stunden war das möglich, ohne lange Planung. Das wurden immer mehr Leute. Irgendwann wurde im Jugendclub gespielt. Eine Bühne unterm Arsch und los ging's. Wenn man nach auswärts gefahren ist, hat man Leute getroffen, die SK kannten. 98 bin ich mal nach Bayern runtergefahren und habe im Zug Punks in meinem Alter getroffen. Wir kamen ins Gespräch und die haben gesehen, wir trinken Gotha hell und haben angefangen zu singen. In Gotha, da gibt's einen Laden. Da waren wir stolz drauf. Bayerische Punks, die wissen, was bei uns abgeht. Die wussten das längst. Die kannten Gotha und SK, weil der eine oder andere mal im Haus war. Otze hat nie Werbung gebraucht. SK haben ihr Repertoire runtergespielt, je nach Platte. Es wurde schlechter mit den Jahren. Vielleicht hatte Lippe zuletzt noch eine Setlist im Kopf, aber Otze glaube ich nicht mehr. Der war einfach zu besoffen auf der Bühne. Er hat zwischendurch seinen Text vergessen, hat es nicht mehr geblickt. Oder er konnte nicht mehr singen, sich nicht mehr artikulieren. Ist auch 1-2 Mal von der Bühne gefallen. Oder hat einfach mittendrin aufgehört, kein Bock mehr, scheiße. Hat das Mikro rumgeschmissen, ist weggegangen und nicht wiedergekommen. Bei Konzerten sind gelegentlich welche auf die Bühne rauf und haben mitgekrölt. Otze hat auch mal jemanden hochgewunken und raufgezogen. Ich habe auch mal mitgesungen, klar. Wir waren zu dritt oder viert auf der Bühne bei einem Konzert, als er nicht mehr richtig wusste, was er da oben macht. Otze hat halb gelegen, halb gestanden. Die Leute waren sauer und haben Flaschen hochgeworfen, gerufen, du Idiot. Wir haben dann gesungen, es musste ja weitergehen. Wir kannten alle die Texte. Es war unser Fest, es ging nicht hauptsächlich um die Band. Wir alle waren SK. Manchmal hat das Publikum auch allein weitergesungen und gar nicht geblickt, dass da oben schon eine Weile nichts mehr passiert. Ich fand das Zucki-Lied von SK immer besonders lustig. Du stehst am Zebrastreifen und wartest, dass ein Zebra kommt. Zucki war ein Mädel, nicht gerade von der hellen Sorte. Otze war heimlich ein bisschen in die verliebt. Zu der hast du gesagt, die CD musst du umdrehen. Und dann hat die das gemacht. War eine kleine Süße, der hat das schöne, doofe Lied gewidmet. Das mochte ich, war sehr lustig. Und natürlich Geldschein, das war geniale Kunst, saugeil. Ein Geldschein sein, heute kaufe ich Blumen für die Liebste ein. Morgen schon kann ich der Lohn für eine Untat sein. Die Wanderschaft eines Scheins. Die alten Titel haben wir alle gehört, es gab ja nicht viel Neues. Otze war ein bisschen unheimlich, wie schizophren. Der kam in einen Raum und jeder wusste, dass er da war. Er ist eine Persönlichkeit gewesen. Der hat uns gerne auch mal verarscht, den Teufelsanbeter raushängen lassen. Angeblich hat er einen Pakt geschlossen. Mit ein paar Bekannten in einem Waldstück hat er aus Jux und Dollerei mal einen Kreis mit einem Stock gezogen und gesagt, wer in diesen Kreis tritt, dem passiert was Schlimmes. Wir? So, alles klar. Otze, ja, ja. Und einer von uns ist dann tatsächlich beim Rumtrampeln in den Kreis geraten und keine 5 Minuten später ist er in einen Graben gefallen und hat sich das Bein verdreht. Klar, dann haben wir gesagt, Otze, du Schwein, du hast uns verhext. Er hat uns gerne Angst gemacht und mit solchen Geschichten vor allem uns Jüngeren. Er hat selber dran geglaubt und konnte die Filme, die er geschoben hat, manchmal nicht mehr von der Wahrheit unterscheiden. Ich habe für mich allein gependelt, aber ich hatte Schiss, das mit Otze zusammen zu machen, weil er vielleicht wirklich etwas Böses angezogen hätte. Ich war nicht die Einzige, die sich vor ihm gefürchtet hat. Viele wollten sich nicht mit ihm anlegen. Otze hatte eine Menge Frauen gehabt, aber nur über 16. Außer mir, Gott sei Dank, war da, glaube ich, jede im Haus mal die seine. Das IOZ gab es etwa 5 Jahre. Das zweite Haus in der Langen Salzer Straße wurde Ende der 90er Jahre abgerissen. Dort gab es Ratten, die sind durch unseren Aufenthaltsraum gelaufen. Man hat sich gern mal eingebildet, die wären dackelgroß. Wir hatten anfangs den Plan, es zu renovieren, malern, neue Fenster, das Dach machen. Aber im Keller war es feucht und die Stadt hatte einen Grund gesucht, es abreißen zu lassen und wollte sich eine Menge Arbeit sparen, indem sie uns das Objekt als Spielplatz anbot. Uns wurde bald klar, dass es sich nie lohnen würde, es fertig zu machen. Es war ein ehemaliges Wohnhaus mit mehreren Etagen und kleinen Kämmerchen auf halber Treppe und mit Klo. Ein paar Räume konnten wir beheizen, in denen haben wir uns hauptsächlich aufgehalten. Viele von uns hatten Kontakt zu Angela, der Streetworkerin. Sie hat sich um die gekümmert, die keine Wohnung hatten, von zu Hause raus wollten oder ihre Schule abgebrochen hatten. 94 bin ich weg aus Gotha, kam aber immer mal wieder gucken. Otze war nicht mehr ansprechbar, ich habe eher über Mundpropaganda von ihm gehört. Das Haus hat sich verjüngt, die Älteren wurden teilweise anständig, Lippe ging irgendwann arbeiten und solche Sachen. Da hat man die dort nicht mehr angetroffen, eher in Kneipen. Wenn ich jemanden traf, war der Suff schon fortgeschritten. Ich hatte dann keinen Bock auf Gespräche, die waren eh nicht mehr richtig möglich. Am Ende war mir das zu eklig. Otze hat dann bei jedem mal rumgehangen, war aber auch noch bei seinen Eltern daheim. Wir haben nicht durchblickt, was eigentlich unser Problem ist in der damaligen Zeit. Ob du zu Hause Stress hattest oder nicht mit dem Arsch an die Wand kommst. Wir haben gedacht, wir saufen aus Spaß, feiern uns die Birne jeden Tag kaputt. Ich weiß nicht, wie er drauf war, wenn er nach Hause gefahren ist. Wenn das alles wieder abgefallen ist und er sein häusliches Dasein als Sohn von Mutti hatte. Wenn er hier ankam, sah er immer sauber und ordentlich, geflickt und eingekleidet aus, hat sich aber offensichtlich tierisch gefreut, wieder da zu sein. Und dann ging es wieder los. Wir sind ja an alles rangekommen. Wie im Schlaraffenland. Die Tüte Gras, die Päppchen und das Spiel. Wer fällt als letztes um? Wenn du das eine Weile machst, egal aus welchen Motiven. Wenn du nie davon weggehst oder nicht schnallst, wann es bei dir nicht mehr geht, dann endest du wie Otze. Was ihm so herbe zu schaffen gemacht hat, kann ich ihm nicht nachvollziehen. Er hat ein ernsthaftes Problem gehabt, ein psychisches, scheint mir. Otze war der älteste von uns allen. Lippe hatte viel mit ihm zu tun, Tamme und Esefeld, die waren etwa in seinem Alter. Viele der Leute sind abgesagt, Familie gegründet hat da selten einer. Und wenn, dann erst viel später. Das war die Generation Sucht. Der Vater muss ein übles Schwein gewesen sein, der hat auch die Mutter verdroschen, habe ich gehört. Er war kein Guter, aber was da passieren musste, dass man so austickt? Wenn er im Haus austickte, flogen auch mal Möbelstücke oder es flog einer durch eine Tür. Da war er nicht der Einzige. Wenn man nicht damit zu tun haben wollte, ging man eben eine Weile woanders hin. Knüppel, Stuhlbein und ähnliches landeten schon mal auf einem Buckel. Das war Gefahr für Leib und Leben. Aber wenn man sowas jede Woche ein paar Mal mitkriegt, ist das normal. Viel schlimmer waren da andere Sachen. Einer, der im Park von Nazis angestochen wurde. Schrecklich, aber damals passierte sowas oft. Fast jedes Wochenende hatten wir Stress mit denen. Heute gibt es keine besetzten Häuser in Gotha mehr, aber eine Punkbewegung von sehr jungen Leuten, die eher politisch motiviert und organisiert sind, mit Büro und so. Das ist die neue Linke, die kriegen auch öfter mal auf die Jacke. Wir haben damals nur unsere Herde verteidigt. Die feindliche Fraktion hat sich nur daraus ergeben, dass die Glatzen uns als Punks erkannt haben. Wir waren einfach Zecken. Hast'n Hahn kam, kriegst die Fresse voll. Dann sind die Zecken los und haben Nazis geklatscht. Es kam ein Anruf vom Jugendclub, macht die Türen zu, die Nazis sind los. Wir haben uns verrammelt oder ein paar Mutige sind raus und haben gegen die gekämpft. Mal gewonnen, mal nicht. Wir kannten die auch zum Teil, waren ja aus Gotha. Mit denen warst du in der Schule. Ihmchen wohnt 2 Häuser weiter. Und wenn du dem im Getümmel gegenüberstandest, hast du kurz geguckt, dich zu jemand anders gedreht und den verhauen. Die von außerhalb haben meist Stress gemacht. Das war schon sehr lustig. Wir waren auch mal in der Plattenbausiedlung unterwegs und wollten jemanden abholen. Und genau da wohnten alle 2 Häuser 5 Glatzen. Wir saßen im Wartburg und schon flogen die ersten Flaschen. Wir riefen, los, fahr, gib Gas. Da sind sie mit Stöcken und Steinen hinter uns hergerannt. SK war Punk aus dem Volk, aus dem Herzen gesprochen. Genial durchdacht, zum Teil sogar melodisch ausgereifter als normal geschrubbter Punk. Man hat gemerkt, das kommt nicht von irgendeinem versifften Punker aus einem Loch, sondern der hatte wirklich was im Kopf. Ich finde es heute noch großartig. Otze war der Chef von der Band, aber mit Lässigkeit, kein Gepose. Der ist einfach hingegangen, Klampfe, Stecker und los. Er hat es genossen und subtil ausgenutzt und teilweise war es ihm auch scheißegal.
Zu Hand, wechselt denn die Idee bis jetzt noch nicht das aufgedruckte Land. Ich war schon in Hongkong und das schon in Wien, selbst in einem Inderjob in Ost-Berlin. Ich bin ein süßer Geldschein, hab keiner Sache treu, ob ich heute Menschen schade und sie morgen wieder erfreue. Das liegt nicht in meiner Macht, das gibt auch keinen Sinn, da ich nur ein Mittel zum Zwecke bin, da ich nur ein Mittel zum Zwecke bin. Ein Geldschein sein, ein Geldschein sein, ein Geldschein sein, einst in gute und in böse Sachen verwickelt sein. Heute kauft man nicht mehr Blumen für die Liebste ein. Doch morgen schon kann ich der Lust nur eine und verzeihen. Doch morgen schon kann ich der Lust nur eine und verzeihen. Ein Geldschein sein, ein Geldschein sein, ein Geldschein sein, heißt in gute und in bösen Sachen verwickelt sein. Heute kauft man nicht mehr Blumen für die Liebste ein. Doch morgen schon kann ich der Lust für ein und verzeihen. Doch morgen schon kann ich der Lust für ein und verzeihen. Bin ein süßer Geldschein, meine Heimat ist die Bank. Dort liegt fast jede Währung und sicher im Panzerschrank. Dollars aus den USA, auch Franken aus der Schweiz. Umso mehr man von den Zeit, umso größer wird der Geiz. Ich bin ein süßer Geldschein, steh voll im Verkehr. Ich bestimm die Richtung, der Rest läuft hinterher. Zu älter Mensch, oh, schick mich auf den Strich. Zinsen nennt ihr den Gewinn, den er kassiert für mich. Zinsen nennt ihr den Gewinn, den er kassiert für mich. Ein Geldschein sein, ein Geldschein sein, ein Geldschein sein, heißt in gute und in böse Sachen verwickelt sein. Heute kauft man mit den Blumen für die Liebste sein. Doch morgen schon kann ich der Lust für ein und das sein. Doch morgen schon kann ich der Lust für ein und das sein. Ein Geldschein sein, ein Geldschein sein, ein Geldschein sein, heißt in gute und in böse Sachen verwickelt sein. Heute kauft man mit mir Blumen für die Liebste ein. Doch morgen schon kann ich der Lust für ein und das sein. Doch morgen schon kann ich der Lust für ein und das sein. Für alles, was du brauchst, musst du was geben. Umsonst bekommst du nichts auf dieser Welt. Du kämpfst täglich ums Überleben. Dein Helfer dabei ist das süße Geld. Keiner glaubt, dass Gegenstände leben. Das ist doch so in der großen Welt. Doch einen Gegenstand gibt es, der nicht dazu gehört. Wen ich meine, ist das süße Geld. 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 Ein Geldschein sein, ein Geldschein sein, ein Geldschein sein, heißt in gute und in böse Sachen verwickelt sein. Heute kauft man mit mir Blumen für die Liebste ein. Doch morgen schon kann ich der Lust für eine und das sein. Doch morgen schon kann ich der Lust für eine und das sein.
Ja, Ein genialer Text. Ein Geldschein sein, ein Geldschein sein, heißt in gute und in böse Sachen verwickelt sein. Heute kauft man mit mir Blumen für die Liebste ein, doch morgen schon kann ich der Lohn für eine Untat sein. Toll.
Das ist Otze.
Großartig.
So, Geldschein.
Ja.
Auch ein Ska. Also der hat viele Skas gemacht, aber es wurden nicht so viele aufgenommen. Es gab noch einen Song, wo ich mitgespielt habe, mal eine Zeit lang, der hieß NVA. Und der wurde nie aufgenommen. Also der Text ging irgendwie so hier: Wenn ich mal groß bin, gehe ich zur NVA, dann werde ich Leutnant wie mein Papa, da lerne ich schießen und noch viel mehr und schütze meine Heimat, die DDR. Das fand ich total cool, also damals. Und nur der wurde nie aufgenommen. Also es gab immer Songs, die im Proberaum dann entstanden, die dann Otze dann verworfen, weil sie nicht gefallen haben, oder er hat sie umgearbeitet.
So. Also mir gefällt der Geldschein. Von wann ist der, weißt du das, das Lied?
Geldschein, ich weiß es nicht genau.
Ist aber schon aus den 90ern, schon nach der Wende
wahrscheinlich. Nee, müsste noch kurz davor sein. Ah. Also ich weiß es nicht mehr. Ich kann nicht die Hand ins Feuer legen für Geldschein, von wann der genau ist.
Anthony, die Mary erzählt, dass Dieter Otze Ehrlich immer nach seinen wilden Auftritten und nach dem anstrengenden Unterwegssein immer wieder nach Hause nach Stotternheim fuhr, zu seiner Mutter, um sich zu erholen. War Dieter ein Muttersöhnchen?
Nee, war kein Muttersöhnchen, aber nur, er hat's halt übertrieben. Er ist dann rumgezogen, überall, hatte keine feste Wohnung. Also wenn er Lust hatte, war er immer 3-4 Tage weg und kam irgendwann wieder. Aber eben hat immer Leute getroffen, da gab es ihm was zu trinken. Oder es gab auch Tabletten oder irgendwas, was er sich dann irgendwie genommen hat. Und dann nach der Wende gab es dann natürlich auch noch alle möglichen Drogen Freihaus. Also gerade in Gotha, im Winterpalais, da gab es dann Freihaus, Eimer rauchen, Chemie, Koks oder sowas, alles, eine Zeit lang jedenfalls, war das alles frei verfügbar in Gotha. Und das hat Dieter auch voll mitgenommen. Der hat schon zu DDR-Zeiten immer mal Experimente gemacht. Wir sind mal rausgefahren nach Großrudelstedt, das weiß ich noch, nach einer Probe an einem Freitag oder einem Samstag. Wir haben Freitag sind wir dann oben geschlafen, dann sind wir da rausgefahren auf eine Disco. Und dann hat Dieter irgendwelches Zeug also ins Bier gemacht. Also Mohntropfen und irgendwelche Medikamente oder irgendwas, was er so gefunden hatte. Und dann haben wir das uns dann irgendwie reingepfiffen und da konnte ich nicht mehr aufstehen. Da war mein rechtes Bein gelähmt von dem Zeug, was er mir da reingegondelt.
Aber was es genau war, weißt du nicht.
Also das haben wir alles reingegondelt und dann gab's Prost. Und dann noch ein Aro hinterher und so war das halt zu tiefsten Ostzeit mit Dieter.
Aber nochmal zu seiner Mutter. Also er kam dann immer nach den Touren nach Hause, nach Stotternheim und seine Mutter hat ihn dann wieder aufgepäppelt. Kann man das so sehen oder hat er dann ein bisschen Ruhe gehabt oder konnte sich erholen?
Die hat ihn vollkommen wieder fit gemacht. Der braucht da immer sein Rückzugsgebiet. Das war einfach Stotternheim. Es gibt auch so Sachen, was auch noch nachher zu hören sein wird, dass die einfach dann ihn noch Fresspakete gepackt hat. Wenn er nach Gotha gefahren ist, hat ihn Gisela noch 3 Pakete Wurst und sonst was eingepackt, weil er war ja nur so unterwegs, was trinken und essen war nicht. Das war einfach, der hat's übertrieben. Ich kann es nicht anders sagen. Es war einfach, der hat irgendwie so auf der Überholspur gelebt. Und es wurde dann immer schlimmer, wo dann seine Mutter verstorben ist. So
in, da fehlte in dieser 90ern. Rückzugsort. Es gibt noch ein Tondokument von DT64. Das
ja, wir hören jetzt was original von Dieter. Ich habe jetzt noch bei mir zu Hause was auf Tape gefunden, und zwar eine Sendung von DT64, Paroktikum, Lutz Schramm. Damals kam die Platte in Erfurt raus, Szene 91, da war auch Schleimkeim drauf mit Atafit Spee. Und es gab dann so, ich weiß nicht mehr genau, Anfang oder Mitte 91 eine Sendung im Paroktikum, da gab es noch DT64 mit Lutz Schramm. Da waren mehrere Leute eingeladen von der Schallplatte. Und auch Dieter war dabei. Und jetzt hören wir da ein kleines Tondokument. Und da geht es um die Entstehungsgeschichte von Atafit Spee, was auch dann in dem Mitschnitt da aus DT64 zu hören sein wird.
Wie ist es mit Schleimkeim? Ich meine, die Band hatte schon noch ein, zwei mehr Probleme als nur Armee, denke ich mal.
Ja, bei uns war das mehr Probleme in der Band selbst. Wir haben öfters Umbesetzung gehabt, Schwierigkeiten gehabt mit manchen Leuten, die mit der Musik nicht einverstanden waren. Vor allem, wir hatten viel Stress mit dem Staat, mit den Häschern.
Ja.
Dadurch, dass ich ab und zu mal weg von der Kiste war und dann wieder irgendwann mal wieder auf freiem Fuß war, dann war meistens der Schlagzeuger weg oder der Gitarrist hatte keine Lust mehr und dann später hatte ich ihn wieder und dann war der andere, der vorher drin war, sauer und da wollte er nicht weiterspielen und es gab laufend irgendwie einen Ärger in der Band. Im Moment gibt es kurz einen Ärger, weil unser Basser irgendwie andere Musik machen will.
Mhm. Was für Musik?
Hardcore.
Ah.
Wir haben Hardcore, weil eben ist das Zeug, was wir machen, ein bisschen zu lang.
Ja.
Na jedenfalls, wie es im Moment aussieht, ist es doch nicht so einfach für ihn. Ich hoffe doch, dass wir da zurückkommen. Ich werde sehen, wie es läuft.
Wie funktioniert das mit einer Band, die nicht immer die Möglichkeit hat, ihre Sachen auch, sagen wir mal, dauerhaft an die Leute zu bringen? Also ihr, das war also vor der Wende in der DDR eh nicht ohne weiteres möglich, eine Platte zu machen. Also eigentlich war es überhaupt nicht möglich für eine Punkband oder für eine Band, die außerhalb irgendwelcher bestimmten Kategorien gearbeitet hat. Ihr wart also eigentlich immer gezwungen, das, was ihr an Musik hattet, den Leuten live darzubieten, unter welchen Problemen auch immer. Mhm. Aber das ist ja eine Art und Weise, mit Musik zu arbeiten, die vielleicht doch problematisch ist. Also, dass man immer präsent sein muss als Person und nicht mal sagen kann, okay, jetzt kauft mal unsere Platte, wir machen mal eine Weile Pause oder so.
Das war überhaupt in der Szene mehr eine Art von Selbstbefriedigung. Wir haben das Zeug, da bin ich ja fast nur für uns gemacht. Vor allem, weil viele Leute überhaupt gar nicht an Platten rankamen, die aus dem Westen kamen. Da haben sich die Leute irgendwelche Gruppen gebildet und haben dann ihre eigenen Debs und die Kumpels verkauft oder vielleicht für 5 Mark oder für ein Bier oder so. Ja. Plus, dass sie Punkmusik hatten, das war eigentlich auch ein Grund gewesen, damals in der alten Zeit, 83, 82 rum, weil wirklich die Leute keine Kohle hatten, 100 Mark oder 120 Mark, wo es damals die Preise waren, für eine LP zu bezahlen, für irgendeine Punkplatte.
Und dadurch habt ihr es einfach selber gemacht, um das Gefühl...
Ja, das war eigentlich auch ein Gefühl gewesen. Und dann natürlich auch das Gefühl, erstmal ein bisschen was gegen die ganze Sache zu sagen, was da damals abging. Ja, wir haben da nicht sinnlos rumgehetzt. Das konnten wir ja nicht machen, das wäre ja gleich wieder weg gewesen. Aber na, die anderen Leute, wir mussten uns schon überlegen, was wir da für Texte machen. Ich habe die mal ziemlich umschrieben, die ganzen Sachen. Und so sieht man die ganze... Ja, also wir müssten erstmal eine Platte rausbringen. Die meisten Leute kennen die Titel von uns gar nicht.
Das ist, glaube ich, das Problem. Ne? Also jetzt,
ich könnte schlecht über die Texte sprechen, weil sie keiner kennt. Ne? Mhm.
Gibt es denn da eine Möglichkeit? Ich meine, gibt es genügend alte Aufnahmen vielleicht auch von der Band, dass man da versuchen könnte, da
was zu machen? Ja, es gibt Demo-Aufnahmen. Wir wollten welche mitbringen, aber ja, zu vergessen.
Ja, ehrlich. Ja, über solche Geschichten reden wir gleich mal. Wir hören uns einfach wieder mal Musik. Und das ist jetzt wirklich ein Stück von Schleimkeim. Also aus dem, ich nehme mal an, riesengroßen Repertoire gerade das. Wieso ist gerade das auf der Platte?
Ja, das war der Produzent von der Platte. Der wollte, dass das Lied drauf kommt. Da haben gesagt, okay.
Was heißt das? Du magst es nicht so sehr auf der Platte jetzt? Du hättest lieber ein anderes
Stück? Nee, andere oder? Leute haben gesagt, es geht besser.
Na, was sagst du?
Na, ich hab's gemacht, weil da muss ich dazu stehen.
Ja, okay, also wir hören das jetzt. Ich glaube, das macht auch bringt viel Heimatgefühl rüber, jetzt, wenn man diese Namen hört. Atta, Fett und Spee.
Bei uns bekam man was
Ein flotter Feger, da kann man nicht meckern. Atta Fitsch Spee von Schleimkeim aus Erfurt. Ich denke ja, wenn ich solche Schichten höre, dann immer drüber nach. Also früher, du hast es vorhin erzählt, dieser Song ist alt, also ihr habt den früher auch schon gesungen.
Ja.
Das alles gibt es jetzt bei uns oder wie, ja, so in der Art?
Wir haben das Lied damals, wann war das? Schlafen 88, da haben wir gesungen, das alles gibt es und bei uns, da wollten wir uns eigentlich ein bisschen lustig machen.
Ist
über,
klar.
Über den Titel, aber das ist dann plötzlich doch die Wende. Hat der Titel völlig noch einen Sinn bekommen.
Weil das eben, das ist diese Geschichte. Also erstmal, wenn man es, also als man es hatte und als das ganz normal war, hat man ein bisschen drauf herabgeguckt.
Ja.
Und jetzt ist es aber eine Geschichte, auf die man zurückguckt, mit so ein bisschen wehmütigem Gefühl. Wie funktioniert das bei dir? Also ist das für dich okay so, dieser Widerspruch? Oder?
Ja, es hat was mit Jena zu tun gehabt. Ich habe mit Leuten gesprochen, die bei Carl Zeiss Jena als der pleite gehen sollte, die waren ziemlich deprimiert gewesen und so, und die könnten den Titel, und da haben Menschen, Leute gesagt, ich sollte doch den Titel jetzt in die gegengesetzte Richtung bringen, irgendwie. Jetzt waren viele Betriebe kaputt gehen, die wirklich gut waren. Und der Witz ist ja, das ist das, Quatsch, das Spee gibt's ja jetzt noch.
Gibt's wieder.
Ja.
Also es wird wieder eine neue Verpackung und so. Also es sind so ein paar Geschichten, die dann wieder auftauchen.
Anthony, Wahnsinn. Dann war der Titel Atta Fitt und Spee zunächst ironisch gemeint, noch zu DDR-Zeiten gedichtet. Und dann erst durch die Wende hat er eine völlig neue Bedeutung bekommen.
Da kam auf die Platte Szene 91 und war dann ganz frisch. Für viele, auch die dann zum allerersten Mal überhaupt Schleimkeim gehört haben. Also die meisten kannten nur die alten Uralt-Tapes und die kannten gar nicht auch die Urversion von den ganzen Songs. Aber wo die LP rauskam in Erfurt, Szene 91, Atta Fitt Spee war dann einfach ein Hit, so in Erfurt jedenfalls. War eine tausender Auflage, die Platte. Und ist auch noch eine Rarität, weil die wurde nie wieder aufgelegt. Und
aber
da ist eben Atta Fitt Spee drauf.
Man könnte aber glauben, dass dieser Song eben nach der Wende erst entstanden ist.
Ne? Der ist nach der Wende entstanden. Er ist erst eingespielt worden, 91 im Fritzer.
Ah,
oder teilweise auch im Proberaum von Dieter. So immer. Das ist, glaube ich, mit den Leuten aus Gotha eingespielt, mit Lippe und Hagen. Also es war die Zeit, wo dann auch, ich glaube, dann ist irgendwann Dippel ausgestiegen.
Mhm. Neben Atta Fitt und Spee, was gab es denn für Läden in der DDR, in Erfurt, in die man früher gehen konnte oder in die Punks gegangen sind? Kannst du uns das berichten?
Ja, es war gar nicht so einfach, früher irgendwo reinzukommen, wenn man komisch aussah. Das Klamotten, Haare gefärbt oder irgend sowas hier und irgendwie und überall gab es dann viele Kneiper, die haben einen nicht reingelassen. Also wenn man Erfurt weggehen wollte, so am Anfang, Mitte der 80er Jahre, gab es verschiedene Sachen. So, was mir jetzt einfällt, wäre erstmal so, um eins hat die Pizzeria an der Bahnhofstraße aufgemacht. Da gab es immer Sauerkrautpizza. Vollkommen ungenießbar. Man konnte eigentlich nur Bier trinken gehen und Bockwurst essen. Das war so der erste Anlaufpunkt. Dann später, dann ab 18 Uhr, konnte man ins Wildbrett gehen auf dem Anger oder in die Posthalterei oder in Goldbräuler. Da haben sie einen reingelassen, wenn du Punk warst. Und da gab es noch eine Kneipe irgendwie in der Pilse, wo jetzt irgendwelche Einfamilienhäuser stehen. Die haben auch die Punks reingelassen. Aber sonst kommst du nirgendwo rein. Die waren, also, die waren auch unerwünscht, die Leute in der Innenstadt. Ja. Und bist dann irgendwann nach Erfurt Nord gegangen, dann war alles, oder Gartenläden. Gab's noch so ein paar Gartenläden, wo du wenn du rausgefahren bist, Richtung Friedhof, mhm. Heinz hieß das, oder dann, du konntest dann noch ins Feldschlösschen gehen, das war die UT-Kneipe. Damals haben die in drei Schichten gearbeitet.
UT bei
Umformtechnik. Mhm. Und die hatten eine Kneipe, die gibt's auch jetzt noch, Feldschlösschen. Die Leute haben in drei Schichten gearbeitet, dann sind die auch schon früh um acht, dann nach der Nachtschicht rein, haben da angefangen zu saufen. Die normalen UT-Leute. Und dann gab's noch Smart Café, das Smart Café war kurz vorm Domplatz an der Marktstraße. Und dann gab's noch das Treffpunkt Johannesplatz, das war eine Diskothek, Mittwoch, Freitag, Sonntags. Da hat Peter Meister so Blaulicht-Disco gemacht und da war ich viel.
Was heißt Blaulicht? Tanzen.
Was heißt Blaulicht? Das hieß nur, seine Diskothek hieß Blaulicht-Disco. Mhm. Das hat Peter Meister gemacht und der hat einfach West-Songs gespielt. Mhm. Man durfte ja damals eigentlich nur 60% Ost und 40% West, aber der hat es eigentlich umgedreht gemacht. Und das war einfach auch noch so ein Anlaufpunkt. Dann gab es dann noch den IGA-Kiosk oben an der Endhaltestelle von der Straßenbahnlinie 2 damals. Und da gab es Bergkristall-Wodka mit Maracuja-Brause.
Schon so. Fertig gemischt? Also
hast
schon
du dir geholt? Also ich wollte dann drei Maracuja und dann Bergkristall und hast dir dann irgendwie dann in die Flasche. Was wir jetzt machen hier mit
Wodka-Cola.
Mit Wodka-Cola. Und es war einfach dann so ein Treffpunkt, IGA-Kiosk.
Weißt du die Preise noch?
Wiss ich nicht mehr, es war übelst billig. Mhm. Also. Und auf dem Rummel konntest du auch gehen.
Ja.
Auf dem Rummel durften die Punks drauf und haben dann immer ab und zu getroffen, da so an der Wurfbude, wo es dann Meerfruchtwein zu gewinnen gab, hier mit Ringen werfen, so, vielleicht hast du mal einen getroffen, so, aber man durfte auf dem Rummel, am Autoscooter und sonst was, ja, das war so die Dinger. Und dann, wo ich nicht war, das war im Vilnius und das Diskothek Freundschaft, da kannte ich niemanden, es war mir zu gefährlich, aber Leute, die da gewohnt haben, die konnten auch dann Dienstag und Donnerstag ins Vilnius, so von 18 bis 22 Uhr oder dann am Wochenende in die Freundschaft. Das war mir immer zu heiß. Dann,
was heißt zu heiß, also zu gefährlich?
Dass du eine draufkriegst. So, ich bin im Stadtgarten gegangen oder an Treffpunkt Johannesplatz und da kannte ich meine Leute und da war ich okay. Aber so ins Neubau-Ghetto, sag ich mal, dann war das mir, ohne dass du jemanden gekannt hast, war es einfach als, da war es zu auffällig und dann war es schwierig, dann irgendwie da durchzugehen.
Für eine Großstadt wie Erfurt ist das dann doch eine kleine Auswahl nur gewesen, was für die Punks in Frage kam.
Es war nicht viel los, wo man hin konnte. Und es wurde auch immer weniger. Die hatten dann Schwierigkeiten bekommen, dass sie dann keinen mehr reinlassen durften. Mhm. Ja, so war es damals. Und dann gab es natürlich eben noch dienstags die offene Arbeit im Langhaus.
Die hatten wir vorhin auch.
Und dann, das war eben, da gab es nichts zu trinken. Du konntest eben nur eine Karo rauchen und ein Teechen trinken. Aber da gingen die ganzen Punks immer rein früher.
Aber heute gibt es Alkohol in der offenen Arbeit, das weiß ich.
Heute gibt es Alkohol in der offenen Arbeit, aber früher war das nicht so.
Ah ja. Mhm. Wir hören einen weiteren Text und diesmal von Lippe. Bürgerlich heißt er Mario Lippmann und der spielte von 1987 bis zur endgültigen Auflösung 1996 bei Schleimkeim Schlagzeug. Er wohnt heute in Gotha und spielt mit Hagen in der Dark-Metal-Band Aggressive Scum.
Gehört habe ich das erste Mal von Otze wegen seiner Tapes. Die fanden alle geil. Wir hatten die Idee, in Gotha mit ein paar Leuten eine Punkband zu machen. Es hat aber nie geklappt, weil wir nie regelmäßig geübt haben. Und irgendwann hat er erfahren, dass ich ein bisschen Schlagzeug spielen kann und er hat mich gefragt, ob ich Bock hätte, bei SK mitzuspielen. Er wollte nicht mehr Schlagzeug, sondern Gitarre spielen. Dippel war Bass, Thomas Hemd von Mandata Gitarre, Otze Gesang und Schlagzeug. Den Hemd wollte er raushaben, weil der die Gitarre partout nicht mit Plektrum spielen wollte. Der hat nur mit den Fingern gespielt, sodass der Sound zu matschig war. Dann bin ich dazu gestoßen. 87, 88 im Winter. Hab mir gleich ein Bein gebrochen. Im Frühjahr 88 hatten wir den ersten Auftritt in Erfurt auf dem Berg, in der Kirchengemeinde mit dem großen Garten. Charlie Kaputt haben da mitgespielt und noch drei, vier Bands. Ich hab mit einem Gipsbein getrommelt. In Stotternheim war das erste Jahr zu den Proben und Gisela, die Mutter, hat sich nur aufgeregt. Ihr drei Idioten, immer so ein Krach hier unten. Dippel war noch bis 90 dabei. In Freiberg bei einem Konzert hat er gesagt, dass er nicht mehr mitmachen will. Dippel hat das mit der Familie und der Arbeit nicht mehr unter einen Hut gekriegt, glaube ich. Ich habe auch gearbeitet, aber Otze hatte darauf keinen Bock. Er hat mal ein paar Wochen in der LPG geschafft, Kartoffeln sortieren. Als die Platte DDR von unten damals rausgekommen ist, da haben sie den Probenraum in Stotternheim auseinandergenommen. Da war die Stasi da, Heidi hat das erzählt, mit Schikulis und Zivilkisten, da stand grob Wobau drauf, drin war Stasi. haben das ganze Haus auf den Kopf gestellt. Die Stasi wusste, dass die Platte irgendwo ist. Otzes Schwester Heidi war noch ein kleines Mädchen. Da hat die Mutter ihr ein Einkaufskörbchen gegeben, hat die Platte reingetan, ein Tuch drüber gelegt und zu ihr gesagt, hier, nimm und komm erst wieder, wenn die Autos verschwunden sind. So wurde die Platte gerettet. Die Mutter war eigentlich ganz freundlich. Ich habe öfter da übernachtet. Ihr ging nur die laute Musik auf den Sack. Die hat mitten in der Probe die Sicherung oben rausgedreht und da war Ruhe im Stall. Und hat gesagt, entweder machen wir jetzt auf dem Hof richtig Krach oder ich spiele ein bisschen weiter. Dann hat er im Dunkeln auf seinem Schlagzeug rumgehämmert, bis sie den Strom wieder angemacht hat und runterkam. Ihr drei Vollidioten hier, ein Krach hier unten drinne. Hört auf jetzt. Und Otze, hey, wir müssen ein bisschen proben, wir haben gerade mal 4 Lieder gespielt. Nichts ist, müsst ihr immer so spät proben. Na klar, die 2 arbeiten doch. Ja, da konntest du richtig drauf warten. Einmal pro Probe war der Strom weg. Gisela war überzeugte Dederon-Schürzenträgerin. Immer Hausschlappen an. Hast du Hunger? War die erste Frage, dann rein in die Küche. Da hast du erstmal Essen gekriegt. Kaffee trinken, lang hin. 1-2 Mal die Woche haben wir geprobt. Ich bin immer mit dem Zug nach Erfurt gekommen. Dippel hat in der Nähe vom Bahnhof gewohnt und mich dann immer mit dem Wartburg nach Stotternheim mitgenommen. Aufgetreten sind wir selten, vielleicht 3-4 Mal im Jahr. In Gotha, was da so an Kumpels rumgestolpert ist und die Erfurter, die haben schon alle auf SK gestanden. Wenn du irgendwo hingekommen bist und die haben mitgekriegt, dass wir von Schleimkeim sind, dann war gleich eine Horde um dich drum. Die sind plötzlich ganz anders gewesen. Otze habe ich eigentlich fest kennengelernt durch die Schwester meiner Freundin. Da gab es in Erfurt eine Disco, das Moskau, oben im neuen Ghettoviertel, so eine Wohngebietsgaststätte. Da war einmal in der Woche Disco und da hat sie ihn kennengelernt. Otze war sehr schüchtern und hat ihr sein SK-Tape geschenkt. Die Mädels haben in einem Zimmer gewohnt und als ich meine Freundin besucht habe, da hat die Schwester mir erzählt, hey Lippe, ich war in Erfurt und da hat mir ein Typ das Tape geschenkt. Schleimkeim. Das waren tolle Aufnahmen, das habe ich gar nicht gekannt. Das ist rumgegangen und immer wieder abkopiert worden. Irgendwann bin ich mit rübergefahren nach Erfurt und habe ihn kennengelernt. Er sah total verschärft aus damals. Schwarze Loden, rotes Seidenjackett mit Rosen drauf. Was hast du denn da für ein Teil an? Ach, das habe ich beim Pokern gewonnen. Großer Gott, so kann man doch nicht rumlaufen. Doch, das ist total cool, das Ding. Ja, das war 86, 87. Eine Freundin aus Waltershausen. Eine Freundin aus der Lehre von Elvira Hitz, Elfi genannt, hatte sturmfrei und wir sind ein Wochenende in ihre Bude gefahren, haben dort gehaust. Kraushaar war noch mit, Otze, ich, meine Freundin und die Tante aus Waltershausen. Mit Elfi war er bestimmt 3-4 Jahre zusammen. Sie hatte rote Haare, war so wave-mäßig drauf. Von den Liedern ist auf jeden Fall Sigrun ihr gewidmet und Plus und Minus. Und eine andere, Annette, eine Dunkelhaarige, hat ihn fast in den Wahnsinn getrieben. Die ist auf der blauen Platte mit drauf, Abfallprodukte der Gesellschaft. Das war vor Elfi. Annette war eine Erfurterin, die hat auch gerne mal mit anderen gefickt. Da gab es Schlägereien. Das Lied Geile Schlampe war für sie, aber es ist nie veröffentlicht worden. Ich habe noch ein Tape davon. Ich liebe sie die ganze Nacht war für Annette und ich schaue in deine Augen auch. Wenn du eine Woche nicht zur Probe warst, kamst du an in Stotternheim. Da stand er schon am Tor, hat sich gefreut. Komm rein. Da stand ein Bastkörbchen mit Bier. Entweder hat ihm seine Schwester Heidi, die war ja auch total in Ordnung, einen 10er gegeben oder ist selber losgeschlumpert zum Dorfkonsum, ein Körbchen Bier holen. Er hat jedem ein Bier in die Hand gedrückt und hat seine abgeschraubten, aus 2 Russentonbändern gebauten Aufnahmegeräte nebeneinander gestellt. Das eine Band ist in das andere rübergelaufen. Das hatte 4 Spuren und die Zeitverzögerung hat er durch einen Hall-Effekt wieder weggemacht. Da hat er gesagt, ich habe ein neues Lied, hört mal. Und hat das 2-3 Mal vorgespielt. Yo, das ist gut. Können wir so lassen. Los, komm, wir proben das gleich ein. So hat er es bei Sigrun gemacht. Und bei allen möglichen anderen auch. Otze konnte alle Instrumente spielen und hat uns vorgemacht, wie das klingen soll. Heute spiele ich auch Gitarre. Otze konnte auch Klavier spielen, das war genial. Er war genial. Rumgemalt hat er auch, da war ich fasziniert. Einmal nach der Probe, wir haben immer Freitag geprobt und Samstag wollten wir 2 auf eine Dorfparty, bin ich zum ersten Mal in sein Zimmer. Er hatte unter einem Dachgiebel gewohnt. Über der Eingangstür hing ein Stück Pappe, angerußt, geschwärzt. Da war eine Hand drauf und in der Hand war ein Teufelsköpfchen gezeichnet. Ich habe gefragt, was denn das bedeuten soll. Ja, das schützt mein Zimmer gegen böse Omen. Zu der Zeit hat er viel mit Kartenlegen und Geisterbeschwörung gemacht. Eine Bekannte hat immer gesagt, dass sie da Angst kriegt. Die Nummer mit den Streichhölzern kenne ich auch. Mir hat er das aber nicht gezeigt, nur erzählt. Einmal hat Otze gemeint, er könne mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit die Lottozahlen voraussagen. Da hat er sich ein System ausgedacht. Manchmal hat man schon gedacht, jetzt ist er durchgeknallt. Hammerhart. Er hat an den Teufel geglaubt. Das Satanlied, damit ist wohl Elvira gemeint. Die Version, die auf der Abfallprodukte drauf ist, hat er wegen Elvira verändert. Vorher gab es schon eine Ska-Version auf der Volume 1, die war Annette gewidmet, aber Otze hat oft Lieder verändert, die er jahrelang nicht hören wollte. In eine ganz andere musikalische Hülle hat er die reingesteckt. Ich bin schon vor der Wende in das Haus in Gotha eingezogen. Das war total runtergekommen, gehörte einem Freund meiner Mutter. Wir haben ein bisschen dran rumgemacht, ein bisschen dran gearbeitet. Ulliver Straße 13 war das. Nach der Wende habe ich das Haus zurückgegeben und es wurde verkauft. Drin hatte ich einen Proberaum eingerichtet zur Wendezeit. Irgendwann Nachmittag stand überraschend der Wartburg vor der Tür. Otze und Dippel drin, ein paar Boxen im Anhänger und Verstärker. Schlagzeug hatte ich mein eigenes. Wir proben ab heute hier, sagte er. In Stotternheim hat das keinen Zweck, die Mutter geht mir voll auf die Eier. Na, kein Problem, aber dann musste jedes Mal nach Gotha kommen. Scheißegal, Dippel hat Otze dann immer abgeholt und sind zusammen nach Gotha gefahren. Als Dippel raus war, hat Otze wochenlang bei mir geschlafen. Er war zu Fuß unterwegs oder sein Bruder Gitte hat ihn gebracht. Ich wundere mich ja, dass Klaus jetzt wieder einen auf SK macht, denn die Schwägerin hat damals wohl gewollt, dass er nie wieder was damit zu tun haben sollte. Die hatten sich gestritten und Otze hat Klaus aus der Band rausgeklatscht. Klaus hat aber nie aufgehört, Gitarre zu spielen, hat immer weiter geübt, für sich alleine mit einem kleinen Kofferverstärker. Otze wollte Klaus wieder reinhaben als Gitarrist. Mit zwei Gitarren klingt das viel besser und härter. Da kann man verschiedene Melodien einbauen. Er hat ihn ein paar Mal darauf angesprochen, aber die Schwägerin hat absolut was dagegen gehabt, dass Klaus wieder mitspielt. Zweimal sind wir im Westen aufgetreten. Einmal in Gießen, einmal völlig blau bei Hönis Geburtstag. In Gießen haben wir bei einer Punkergemeinde im Haus geschlafen. Das war Wendezeit, wo wir alle noch nichts hatten. Die hatten alle eine dicke, fette Plattensammlung da stehen und Otze hatte nichts Besseres zu tun, als ohne Ende Schallplatten zu klauen. Alles, was er nicht hatte und gerne hören wollte, hat er mitgenommen. Und weil er kein Auto besaß und wir noch gepennt haben, wusste er nicht, wohin mit den Platten. Hat sie alle draußen vor dem Haus deponiert und weißt du wo? Unter der Biotonne. Die hat er mitgenommen, 30, 40 Schallplatten. Aber die Gießener kamen irgendwann und haben sie sich dann wieder geholt. Es gab mal einen Kirchenauftritt mit Anthony und Fossi, wie Otze mir mal erzählt hat, bei dem er nur gesungen hat. Er hat ein Lied angesagt und Fossi war der Meinung, nö, das spielen wir jetzt nicht. Da meinte Otze, nun sag mal, seit wann bestimmst denn du, was für Titel wir spielen? Fossi muss sich wohl total aufgeregt haben und dann haben sie sich in die Haare gekriegt. Später hat Otze wieder einen Titel angesagt und Fossi hat nur gemeint, nee, den will er nicht spielen. Da hat ihn Otze einfach aus der Band rausgeklatscht, während des Auftritts und sich selbst ans Schlagzeug gesetzt. Bei SK hast du so gegeigt, wie es Otze haben wollte, oder du konntest wieder gehen. Hemd und Anthony sind rausgeflogen, weil sie es anders wollten. Otze war der Bandleader. Ein Kumpel von mir, Mühle, ist zur Wendezeit nach Hamburg hoch. Seine Freundin ist einmal nach Leipzig gefahren zu einer Party und da war Höni. Die haben alle über SK gesprochen. Dann hat Höni Mühle in Hamburg angerufen. Und die haben die ganze Nacht telefoniert, haben sich alle Tapes von SK vorgespielt, abwechselnd. Aber wir haben nichts aus dem SK-Boom gemacht. Im Westen haben wir fast keine Konzerte gegeben, außer bei Höni und in Gießen. Im Nachhinein denke ich, dass wir nicht viel mit dem Westen zu tun haben wollten. So ein, zwei Gigs hatten wir im Monat, zwei, drei Jahre, dann ging das los mit Otzes Drogenwahn. Ab 95 ging es schon nicht mehr. Ich habe noch die Einberufung bekommen. Da habe ich mich gewehrt, musste aber die Scheißarmee machen. Ich war jedes Wochenende zu Hause. Otze hat nur noch an eines gedacht, an Drogen. In Kirchen fand viel statt. Die dachten, sie gewinnen dadurch neue Anhänger. Otze hat mal erzählt, wie sie in einer Kirche gespielt haben, ohne Bühne, einfach auf dem Marmorboden. Da hält natürlich kein Schlagzeug, da war ja sonst Teppich oder sowas drunter. Otze meinte, in jedem Lied ist ihm die Fußtrommel einen halben Meter weggerutscht. Er hat die Fußmaschine und die Fußtrommel immer wieder rangezerrt, festgeschraubt und immer wieder ist alles weggerutscht. Da hat er so einen Wutanfall bekommen, dass er die Fußmaschine weggeworfen hat.